So, liebe Geschwister, ich darf euch ganz recht herzlich begrüßen, wünsche euch einen gesegneten guten Morgen und lese euch aus Philipper 1 ab Vers 2 vor: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes oder das gute Werk in euch begonnen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und genau dazu wollen wir diese Versammlung auch aus der Hand Gottes nehmen, dass sie dazu dient, dass wir Freude an der Gemeinschaft finden, dass wir aber auch durch die Wortverkündigung ausgerichtet werden auf das Werk, was Gott in uns angefangen hat, dass er es weiterführt, dass er es wachsen lässt, dass der Christus in uns immer mehr Gestalt gewinnt. Und wir freuen uns auch, dass wir auch nach der Gemeindefreizeit wieder alle hier sein können, auch die, die nicht dabei waren, dass wir wieder jetzt hier Gemeinschaft haben dürfen. Und wir freuen uns, dass unser lieber Bruder Eberhard Weber heute den Dienst tut. Und dass wir von Ihnen das Wort heute hören dürfen und dass Gott in unsere Herzen hineinspricht. Zu den Bekanntgaben: Wir haben heute einen Geburtstag. Und zwar die liebe Gisela, die hat heute Geburtstag. Ja. Und dann haben wir am Mittwoch noch einen Geburtstag. Die Elisabeth Christ hat am Mittwoch Geburtstag. Genau, ich wünsche euch einfach Gottes Segen mit Römer 15, Vers 13, da steht: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben durch den Heiligen Geist, damit ihr überreich seid in der Erwartung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Genau, also Gottes reichlichen Segen für euch. Das Thema für heute lautet: David, Ziklag, Amalek und die Wiederbringung aller Dinge. David, Ziklag, Amalek und die Wiederbringung aller Dinge. Und wir lesen dazu aus dem 1. Samuel-Buch, das Kapitel 30. Und wer eine Bibel hat, der kann das bitte mit aufschlagen, weil ich lese jetzt ein paar viele Verse. Und da macht es sich ganz gut, wenn ihr da mitlest. Also 1. Samuel, Kapitel 30. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt, und siehe, sie war mit Feuer verbrannt, und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden, Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sagte zu dem Priester Abiatar, dem Sohn des Ahimelech: Bring mir doch das Ephod her. Und Abiatar brachte das Ephod zu David. Und David befragte den Herrn: Soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihr nach, ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren. Und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach, denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld und brachten ihn zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Sie reichten ihm auch ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte 3 Tage und 3 Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Und David sagte zu ihm, zu wem gehörst du? Von woher bist du? Er aber antwortete, ich bin ein junger Ägypter, der Knecht eines Amalekiters. Mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Und David sagte zu ihm, willst du mich zu dieser Schar hinabführen? Und er antwortete, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten und mich nicht in die Hand meines Herrn ausliefern wirst, und ich will dich zu dieser Schar hinabführen. Als er ihn hinabführte, siehe, da hatten sie sich über die ganze Gegend hin ausgebreitet. Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda mitgenommen hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, so dass keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen. Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder. Sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sagten, dies ist die Beute Davids. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Und vielleicht kommt das, was jetzt noch gelesen wird, in der Predigt vor, aber der Schwerpunkt liegt auf dem, was ich gerade vorgelesen habe. Also Vers 21. Und David kam zu den 200 Männern, die zu erschöpft gewesen waren, um David zu folgen, und die man am Bach Besor zurückgelassen hatte. Sie gingen David und dem Kriegsvolk entgegen, das bei ihm war. Und David trat zu dem Volk und fragte sie nach ihrem Wohlergehen. Und allerlei Böse und Nichtswürdige von den Männern, die mit David gezogen waren, sagten, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir den Feinden entrissen haben, nichts geben, sondern jeder nehme seine Frau und seine Kinder, die können sie mitnehmen und gehen. Aber David sagte, macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Er hat uns bewahrt und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Und wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Denn wie der Anteil dessen, der in den Kampf hinabzieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei dem Tross bleibt. Miteinander sollen sie teilen. Und so geschah es von diesem Tag an und darüber hinaus. Und David machte es zu Ordnung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Und David kam nach Ziklag und er sandte von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden, und ließ ihnen sagen, siehe, da habt ihr ein Segensgeschenk von der Beute der Feinde des Herrn, denen in Bethel und denen in Ramoth im Südland und denen in Jattir und denen in Aroer und denen in Sifmot und denen in Eshtemua und denen in Rakal und denen in den Städten der Jerach-Meliter und denen in den Städten der Keniter. und denen in Horma und denen in Bor Aschan und denen in Atach und denen in Hebron und nach allen Orten, wo David mit seinen Männern umhergezogen war. Wir wollen noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, hab Dank jetzt auch für die neue Woche, die du uns durchgetragen hast, dass du uns hierher bewahrt und begleitet hast. Hab Dank, dass wir jetzt wieder unter deinem Wort versammelt sind. Herr, nimm doch alle Gedanken einfach unter deinen Gehorsam gefangen, die uns jetzt ablenken möchten, Herr, dass wir unser Herz und unsere Ohren ganz auf dich ausrichten können, dass du durch unseren lieben Bruder Eberhard Weber zu uns sprichst. Herr, segne auch die Kinder, segne dein Wort an ihnen, dass es auch Frucht bringt in ihren Herzen. Wir wollen dir auch danken für die Gemeindefreizeit, Herr, dass du die Gemeinschaft gesegnet hast, dass du uns bewahrt hast und dass du dein Wort auch reichlich ausgeteilt hast. Und hab auch Dank jetzt für das Wort, was wir jetzt gehört haben, dass der David auch eine Vorschattung auf Jesus sein darf, der auch alles wieder in die Vaterhände zurückbringt, dem nichts verloren geht. Und hab Dank, dass wir schon eine Auswahl sein dürfen, vor Grundlegung der Welt auserwählt, dass wir das jetzt schon in unserem Herzen glauben und wissen dürfen, dass du uns errettet und herausgezogen hast aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt hast ins Reich des Sohnes deiner Liebe. Hab Dank dafür. Amen.
So, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich an diesem doch hellen Morgen, auch wenn es ein bisschen trüb ist, aber hier ist mindestens hell und das ist ganz schön so. Vielen Dank für die Einleitung und die Begrüßung. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie die Stunde ablaufen wird. Ich wünsche Herr Gottes Segen für uns und dass der Herr mit uns ist. Ziklag war einmal in früheren Zeiten durchaus ein Thema bei unseren Brüdern. Es ist aber in den letzten Jahren, möchte ich sagen, in Vergessenheit geraten. Aber Ziklag ist ein Teil der Amalek-Geschichte. Und Amalek ist ein wichtiger Mann oder ein wichtiges Volk mit Agag, seinem König, in der Bibel. Und weil mir der Amalek in der letzten Zeit doch als darüber viel gearbeitet habe, habe ich nun Ziklag herausgesucht als ein in sich geschlossenes Thema, worüber ich heute Morgen sprechen möchte. Richtig, David, ein Bild auf Jesus oder Modell für Jesus und für das, was Jesus tun wird, nämlich alles wiederbringen. Diese Begebenheit ist Teil der großen Amalek-Geschichte, des Alten Testamentes natürlich. Mit ihr endet der letzte Kampf, fast der letzte Kampf gegen Amalek, wobei noch eine Ergänzung in 1. Chronika 4 steht. Die kommt heute auch dran, die muss dran kommen. Doch einer fehlt dann noch, der letzte, und das war symbolisch gesprochen das Haupt der Amalekiter. Und das ist Haman, der Agagiter im Buche Esther, ein Bild auf Satan. Zwar wird in 1. Samuel 15 auch ein Agag getötet, aber die Bibel beleuchtet eben die Dinge oft von mehreren Seiten. Amalek bzw. die Amalekiter sind nicht umsonst Feinde, die schlimmsten Feinde Israels gewesen. Das können wir in 5. Mose 25, Vers 17 bis 19 nachlesen. Dort heißt es, dass das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel durch Israel ausgetilgt werden soll. Vergiss es nicht, fügt der Text noch hinzu. Warum? Weil sie die Nachhut Israels auf dem Weg zum Horeb Sinai geschlagen oder bekämpft haben. Und dann lesen wir noch ein zweites in 2. Mose 17, Abvers 8. Und dort steht ebenfalls, dass das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel ausgelöscht werden soll, mit der Ergänzung, Vers 16 in 2. Mose 17, Krieg hat Jahwe mit Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Die dritte und für uns jetzt in diesem Zusammenhang, für den ich spreche, wichtigste Stelle ist allerdings 1. Samuel 15, dort Vers 18. Sie ist gesprochen im Zusammenhang der Auseinandersetzung zwischen Saul und Amalek und dem Krieg zwischen Saul und Amalek. Da sagt Samuel zu Saul, er war ja ungehorsam, Jahwe hat dich auf den Weg gesandt, also zu Saul gesprochen, und gesagt, ziehe hin und verbanne die Sünder, die Amalekiter, und streite wider sie, bis du sie vernichtet hast. Amalek ist das Modell der Sünder und damit auch der Sünde. Und Agag, um es nochmal zu sagen, ist ihr König. Ein Bild auf Satan, eventuell an einer Stelle auch auf den Antichristen. Aber hier in dieser Geschichte wird Agag nicht erwähnt. Werden wir auch dann nicht über ihn sprechen. Wo kommt Amalek her? Das sollte ich noch schnell sagen. Sie wissen das vielleicht. Amalek ist ein Enkel Esaus. Esau hat ja eine kananitische Frau. Und sein Sohn hat wieder eine kanaanitische Frau, es war eine Nebenfrau, und von der wurde dann Amalek geboren. Das sieht man schon von der Abstammung her, geht das schon in das Reich der Finsternis hinein. Als ich über Ziklag zu arbeiten begann, fiel mir das Büchlein von Wolfgang oder Buch von Wolfgang Jugel ein, König David. König Jesus. Doch leider hat darin Wolfgang Jugel Ziklag nicht ausgelegt. Alles Mögliche kommen über David und Station von David auch in Ziklag-Liste aus. Das ist verständlich, ich komme darauf noch zurück. Diesem Mangel helfen zwei Artikel in Gnaden Herrlichkeit aus oder ab. Und zwar im Jahr 1984 erschien ein Artikel von Robert Schad, eher ein seelsorgerlicher Artikel über diese Geschichte Ziklag in 1. Samuel 30, die wurde dann von Wolfgang Jugel redigiert, zwar im ursprünglichen Vortrag. Dann besonders wichtig aber war mir der kurze Artikel von Adolf Heller unter der Gesamtüberschrift Vorbilder der Wiederbringung, das war dann 1967, dort Seite 223 oder 226, unter der Einzelüberschrift Alles brachte David zurück. Das Problem mit Ziklag und 1. Samuel 30 ist, dass sich Ziklag nicht in einem Guss auslegen lässt. Nicht so, Wolfgang Jugel hat geschrieben, Josef ein Modell für Jesus, auch König David, König Jesus, da lassen sich so Geschichten, die in einem Guss alles passt, auslegen, alles passt auf Jesus. Hier ist das nicht so. Wir können, oder ich kann nicht jedes Detail symbolisch deuten. Erstens kann ich es nicht, und zweitens ist es auch nicht in diesem Rahmen möglich. Wir folgen einfach jetzt dem sogenannten kritischen Pfad. Kritischer Pfad ist so ein, wenn ich mich richtig entsinne, ein Begriff aus der Managementlehre, um das Wesentliche zu deuten zwischen David und Messias oder in Bezug auf David und den Messias beziehungsweise David und Jesus und dann die Wiederbringung aller Dinge. Dort in der Geschichte brachte David alles zurück. Doch es ist die Frage, was brachte er zurück? Und das fehlt in der ganzen Literatur. Was brachte Jesus zurück? Was wurde Jesus geraubt? Das ist das Thema, dem wir heute nachgehen wollen. Ich möchte noch einen wichtigen Hinweis Ihnen geben. Adolf Heller betont in seinem Artikel dort zu 1. Samuel 30, Vers 18 und 19, David rettete alles. Es fehlte ihnen nichts. Alles brachte David zurück, also eine dreifache Betonung. Und schreibt, dass es natürlich auch Jesus so machen würde und wird. Wenn Sie mir heute nicht folgen können oder wollen, dann behalten Sie das als zentrale Aussage fest. Jesus wird einmal alles zurückbringen, was der Feind geraubt hat. Und nun steigen wir etwas tiefer ein. Was hat der Feind unserem Herrn Jesus eigentlich geraubt? Dies und die Rückführung oder Rückbringung der Dinge ist heute unser Thema. Das ist Ziklag. Da müssen wir ganz vorne anfangen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 1. Mose 1, Vers 1. Und dann gibt die Schrift uns dazu noch einige Details bekannt. Psalm 33, Vers 6. Die Himmel sind durch sein Wort geschaffen worden, das ist der Kosmos. Und all ihr Heer durch den Hauch, durch den Geist, durch den Windhauch seines Mundes. Und jetzt zur Erde. Himmel und Heer, und jetzt zur Erde. Hiob 38, Vers 4. Wo warst du, Hiob, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt. Wer hat ihre Maße bestimmt? So nebenbei, nicht die Evolution, sondern Gott. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Wer hat über sie die Messschnur gezogen? In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Vers 7. Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten, als er die Erde gründete, haben die gejauchzt. Das muss doch was Besonderes gewesen sein. An der Gründung der Erde demonstriert Gott etwas von seinem Wesen. Das steht in Hiob 11, Vers 7. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch ist es. Das sind die Himmel gemeint. Tiefer als der Scheol, das Totenreich heute, ist das Wesen Gottes tiefer. Der Scheol, ein Modell der Tiefe Gottes. Was kannst du wissen? Länger als die Erde ist ihr Maß, sein Maß, und breiter als das Meer. Und dieses Wort, länger, breiter, höher, tiefer, greift sogar Paulus auf, in Epheser 3, Vers 18 und 19. Breite und Länge und Tiefe und Höhe des Wesens und der Liebe Gottes. Aber dort steht aber auch, dass wir durch den Geist heute das erforschen können und dürfen. Was für ein Vorrecht für uns. 1. Korinther 2, Vers 14 ungefähr steht das, dass wir durch den Geist selbst die Tiefen Gottes erforschen können mit seiner Liebe und Barmherzigkeit, die sind dort versteckt. Die Engel, als sie jauchzten, lernten damals etwas an dem Modell Erde. Nämlich etwas von dem Wesen und vielleicht auch der Liebe Gottes. Und deshalb jubelten sie, da hat Gott ihnen ein Modell gezeigt. Am Inneren der Erde, und so steht es geschrieben, konnten sie etwas lernen von der Tiefe Gottes. Konnten sie etwas von der Tiefe Gottes erkennen. Und von all seinen Geheimnissen noch einmal seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Und das Ganze wird ergänzt durch Sprüche 8, Vers 22 bis 31, ein Wort auf Jesus gesprochen. Jahwe besaß mich, das ist Jesus jetzt gemeint, am Anfang seines Weges, vor seinen Bergen von jeher. Gab es noch kein Berg, war schon da. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, von Anbeginn, vor den Uranfängen der Erde. Und jetzt, ich war geboren, als die Tiefen noch nicht waren, als noch keine Quellen waren, reich oder schwer eigentlich an Wasser, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren, als er die Erde und die Fluren noch nicht gemacht hatte und den Beginn der Schollen des Erdkreises, als er die Himmel feststellte, war ich da. Haben wir gelesen, Psalm 33. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe, also der Erde, hat Gott einen Kreis abgemessen über der Tiefe. Als er die Wolken droben befestigte, als er Festigkeit gab den Quellen der Tiefe. Als er dem Meer seine Schranke setzte, dass die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er die Grundfesten der Erde feststellte, da war ich Ammon. Ammon, das ist Schoßkind, aber das heißt vielmehr, da war ich Künstler. Da war ich Werkmeister bei ihm. Und Tag für Tag seine Wonne, Vater mit dem Sohn, vor ihm mich ergötzend alle Zeit. Und dann noch der 31. Vers dort in diesem Sprüche 8 Kapitel. Mich ergötzend auf dem bewohnten Teil seiner Erde. Und meine Wonne war bei den Menschenkindern. Diese Texte oder dieser Text, diese Texte zeigen, dass das Innere der Erde die Tiefe Gottes aufzeigt, demonstriert. Voll Quellen und Wassertiefen. Sie demonstriert die ursprüngliche Erde, die Ausflüsse des Wesens Gottes. Das war dort auf der alten Erde nicht nur H2O, also natürliches Wasser. Das waren auch Quellen des Segens und des Geistes. Wasser des Lebens waren das. Und ich sagte es schon, wir dürfen heute durch den Geist diese Tiefen Gottes erforschen. Einen wichtigen Beitrag zu dem ursprünglichen Werk Gottes bietet auch Psalm 139. Da sagt der Psalmist, das ist David, auch wieder ein Bezug auf Jesus. Du bist, nein, das ist auf David jetzt eher bezogen als auf Jesus. Denn du besaßest meine Nieren, du wobest mich im Leibe meiner Mutter. Nicht, da weiß Gott ganz genau, David sagt das, ein Kind wird gewoben, wird gebildet im Leib seiner Mutter. Oder wie gewoben. Ich danke dir dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Nicht verhohlen war dir, lieber Gott, sage ich jetzt, mein Gebein vor dir, als ich gemacht ward im Verborgenen. Nun kommt etwas. Gewirkt wie ein Stickwerk, in den untersten Örtern der Erde. Meinen Keim, meinen Golem, sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Meine Tage waren schon in sein Buch geschrieben, als noch nicht ein einziger von ihnen war. Das ist eine gewaltige Aussage. Da wurde ich, kann auch übersetzen, bunt gewirkte Stickerei, irgend so ähnlich bedeutet das Wort. Da wurde ich durch die Arbeit eines göttlichen Buntwirkers, eben Jesus, kunstvoll gewirkt und gebildet in den untersten Räumen der Erde. Da unten in der ungefallenen Erde hat Gott meinen genetischen Code gebildet oder meinen göttlichen Code, so wie er es wollte. Wir verstehen das heute durch die Computertechnologie. Da hat Gott mein ursprüngliches Wesen in irgendeiner Form, in einer codehaften Form, sage ich mal, gebildet. Und jeder Mensch, da sehe ich das, hat damals schon in den untersten Räumen und Räumen der Erde in großer Herrlichkeit und Weisheit durch Gott gebildet worden, gewirkt, gestickt worden. Ein Ausdruck für die, nenne ich das mal, zur Programmierung meines von Gott gewollten genetischen Codes. Diese untersten Orte der Erde enthielten das Geheimnis des Lebens, des späteren Lebens auf dieser Erde. Und ich sagte es schon damals, so vermute ich, wurde die ganze kommende Menschheit in seiner irdischen, göttlichen Werkstatt da unten programmiert. Gott hatte da unten eine Programmierwerkstatt, wo er den Code der Menschen programmiert und hergestellt hat. So lese ich das, was da geschrieben steht. Und das in der Erde. Nicht irgendwo oben in irgendeinem Stern, sondern auf der Erde. Und was nachher noch kommt, das sage ich jetzt schon. Durch den Sündenfall wurden diese herrlichen Gebilde da unten verunstaltet. Um dieses nun von der Symbolik oder von der Zicklack-Symbolik aus zu erklären, müssen wir jetzt zurück zu David. Und das kommt nachher wieder, was ich jetzt bis jetzt erzählt habe. Da ist David vor Saul noch geflohen, wir sind 1. Samuel 27, also alles diese Kapitel um Kapitel 30 herum. Er geht zu Achish, dem Sohn Moachs, dem König von Gad, er flieht dorthin. Und mit ihm 600 Mann und ihre Familien. Und dann hat David zu dem König gesagt, was soll ich immer in der Königsstadt bei dir da sein, in Gad, gib mir eine eigene Stadt. Und dann hat der König von Gad ihm Ziklag gegeben. Ziklag liegt in Simeon, aber man hat immer den jüdischen Königen dann gegeben, weil David eben diese Stadt bekommen hat. David war insgesamt in der Umgebung von Achis, oder Achis heißt er, ein Jahr und vier Monate im Philisterland. Und nun bereiten die Philister einen Krieg gegen Saul vor. Und dann sagt Achis zu dem David, David, komm, du gehst mit mir. Und David zieht mit seinen 600 Männern von Ziklag weg und geht mit Achis in den Norden, ins Tal Jezreel. Und dann sagen die anderen Fürsten, hör mal Achis, so geht das nicht. Der David, der ist ja von Saul. Der gehört eigentlich zu Israel. Schick den Freund mal weg, sonst dreht er womöglich den Spieß um und kämpft gegen uns auf der Seite Sauls. Schweren Herzens schickt Achis den David zurück. Und jetzt bekommt, und jetzt wird unsere Geschichte aktuell. Vers 1 in Kapitel 30, was wir am Anfang gelesen haben. Als nun David mit seinen Männern nach Ziklag kam, am dritten Tag, waren die Amalekiter eingefallen ins Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt. Und jetzt ganz auf Jesus bezogen. Nein, jetzt noch David. Solange David fort war, geschah der Einbruch der Sünder 1. Samuel 15, Vers 18 sagt ich, dort werden sie die Sünder genannt. Die Sünder sind eingefallen, haben alles geraubt und die Stadt Ziklag mit Feuer verbrannt. Was ist nun die Symbolik? Das ist für mich eine Symbolik auf unsere Erde und auf die Schöpfung. Ich komme darauf zurück. Ich sehe das so, als Yahweh Elohim den Gan Eden, den Garten Eden, den Garten in Eden mit Adam und Eva verließ, das damalige Ziklag. Da verführt die Schlange, das ist Satan, zuerst Eva und dann den Adam und nun heißt es in Römer 5, Vers 12. Denn gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt, in den Kosmos kam und durch die Sünde der Tod und als der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Ja. Das bedeutet, durch Adam kam die Sünde in den Kosmos, ins Weltall. Da ist zwar vorher Satan aufgestanden und hat rebelliert. Und deshalb wurde die Erde wüst und leer. Und wurde aus dem Himmel rausgeschmissen. Hat jetzt vielleicht da oben der Stratosphäre sein Lager. Aber durch seinen Aufstand, da heißt es nicht, dass er die Sünde in den Kosmos, in das Weltall gebracht hätte. Das heißt nur in 1. Johannes 3, 8, er sündigte von Anfang. Aber als Adam sündigte, heißt es urplötzlich, dass durch einen Mensch, das ist Adam, die Sünde in den Kosmos gekommen ist. Wie ist das möglich? Was sagt Jesus in Matthäus 16, Vers 26 und noch an zwei anderen synoptischen Stellen? Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Das heißt, eine Seele ist mehr wert als der ganze Kosmos. Und weil diese eine wertvolle Seele gesündigt hat, wurde der ganze Kosmos mit in die Sünde hineingezogen. Und dieser Vorgang kann nicht intensiv genug betrachtet werden. Es ist eine Weltenwende. Alles wird umgewendet von plus positiv Licht ins Minus der Finsternis. Alles wurde jetzt, der ganze Kosmos, der Sünde und dem Tod überliefert, denn wer sündigt, der muss sterben, und in den Besitz Satans gegeben. Alle Menschen, die ganze Schöpfung, Tiere, Pflanzen, alles kommt in die Verwesung und den Tod. Und jetzt schlachtet auch Yahweh Elohim ein Tier und macht dem Adam und der Eva Schürzen, damit sie nicht nackt herumlaufen müssen. Alles, was Leben trägt und trug, wurde nun während dem Tod und der Verwesung anheimgegeben. Alle Materie wurde dem Tod und dem Satan zugesprochen. Der Acker wurde verflucht. Auch der Kosmos fiel nun endgültig in die Hand Satans. Das sind die Planeten, sind leblose Gesteine und wir sehen noch den ursprünglichen Zustand, vielleicht in dem Blinken der Fixsterne dort am Himmel. Es ist möglich. Aber der ganze Kosmos ist verdunkelt und wurde verdunkelt schon durch den Fall Satans und jetzt ist auch noch die Sünde reingekommen. Und deshalb sollen einmal die Jünger nach Markus 16 in den ganzen Kosmos gehen und dort verkündigen, das Evangelium natürlich. Und deshalb scheinen wir nach Philipper 2, 15 und 16 wie Lichter im Kosmos, weil kein anderes Licht da ist. Das Licht Gottes ist weg. Aber das ist noch nicht alles. Die Unterwelt, das was unten war, Tiefe Gottes, die sein tiefstes inneres Wesen demonstrierte, Damals seine Liebeswerkstatt, seine Lebenswerkstatt, wo er Leben schuf und Lebewesen programmierte, in buntwürdiger Arbeit, um es noch einmal zu wiederholen, wo er seine Liebe und Barmherzigkeit demonstrierte, wo er seine Tiefe, seine Geistwesenhaftigkeit demonstrierte, das wurde nun umgewandelt in ein Gefängnis, den Sheol, hebräisch, den Hades, griechisch, in einen Ort der Finsternis, die Tiefe wurde zum Abgrund und so weiter, was es darüber alles zu sagen gibt, siehe den Artikel von Adolf Heller, Aufenthaltsräume der Toten. Auch für Geister wurde nunmehr dieser Sheol, dieses Totenreich, dieser Hades zum Gefängnis. Dort hat dann auch Jesus ja ihnen verkündigt, den Geistern, die damals ungehorsam waren, den Tagen Noahs. Man bedenke auch nur das Geschehen von Ginosar, glaube ich, heißt das, von dem Ort, wo der Besessene kam und dann sagten die Dämonen, schick uns nicht in den Abgrund, sondern in die Schweine, und dann sind die Schweine gefahren. In den Abyssos, in den Abgrund hätten sie gehen sollen, da wollten sie nicht hin. Oder Offenbarung 9, 1 bis 11, aus dem Abgrund kommen Dämonen in Form von Heuschrecken hervor und über sich haben sie einen König, den König des Abgrundes, des Abisses. Aus dem Tal des Lebens und der Lebensschaffung wurde das Tal des Todesschattens und ein Tal der Todesherrschaft. Wobei der Tod eine Person ist, genauso wie auch der Hades. Alles wurde umgekehrt, alles verfinstert. In den Tiefen ist, um das Brennen noch aufzugreifen, alles verbrannt. Ein Feuer ist entbrannt in meinem Zorn, es brennt hinab bis in den untersten Sheol, 5. Mose 32. Das Innere der Erde wurde zu einem Gerichtsfeuer, so sehe ich das. Und die Erdoberfläche wurde durch die Sünde gerichtet, verflucht, ein verfluchter Acker. Auch das könnte man vielleicht mit einem Verbrennen gleichsetzen. Aber Satan blieb der Generalbevollmächtigte Gottes für diesen Kosmos und unsere Erde. Alles ist ihm unterstellt. Das hat Jesus gesagt, Matthäus 4 und Lukas 4. Und Jesus hat das nicht, hat nicht widersprochen. Und alles wurde jetzt durch diesen Sündenfall Jesus geraubt. Die Sünde und die Sünder haben Jesus alles geraubt. Und das geraubt hat Satan, begehrt vor allem die Seelen. Gib mir die Seelen und andere kannst du behalten, sagt der König von Sodom zu Abraham. Abraham gesagt, nein, ich will nichts von dir. Der Tod bekam alle Seelen, auch die Seele Jesu. Auch die Seele Jesu. Nur die konnte er nicht behalten und die hat nicht gesündigt. Aber das ist noch nicht alles. Durch den Einbruch der Sünde in den Kosmos und auf diese Erde und das Untere der Erde wurden auch die göttlichen Quellen verstopft, von denen ich am Anfang gelesen habe. Die Tiefen und die Quellen, die Lebensquellen Gottes wurden verstopft. Das Modell dazu sind die Segensflüsse, Geistesflüsse Gottes wurden verstopft. Da verstopften die Philister als Modell die Brunnen Isaaks und Abrahams in 1. Mose 26, Vers 15 und 18. Sie wurden dann allerdings wieder später, von Jakob war es wohl, ausgegraben. Erst wenn der Feind besiegt ist, und er wird besiegt, werden die Quellen wieder geöffnet. Zum Beispiel im tausendjährigen Reich wird es so etwas wieder geben. Und als dann erst auf neue Himmel, neue Erde, denn diese alte Erde wird ja untergehen. Trotzdem bleibt auch im tausendjährigen Reich die Tiefe noch ein Gefängnis und das Totenreich. Nun habe ich Ihnen bis jetzt etwas nicht erklärt. Und das ist die Bedeutung des Namens Ziklag. Die kommt jetzt eigentlich erst dran, an dem ich das alles, was vorher gesagt habe. In den Lexika finden Sie keine Erklärung dazu, keine Übersetzung. Aber Heinz Schumacher muss einen Übersetzer gefunden haben, der meines Erachtens die Sache richtig gedeutet hat. Das Wort Ziklag kommt sicherlich von einem hebräischen Grundwort Zuk und bedeutet so viel wie Ursprung, Quellergießung, so steht es bei Heinz Schumacher. So war die nicht gefallene Erde. Lebensquellen, Quellergießungen Gottes, des Geistes, die ergossen sich aus der Tiefe nach oben, sodass die Morgensterne jubeln konnten. Und dann kam der Fall Satans, 1. Mose 1, Vers 2 jetzt, und die Erde wurde wüst und leer. Und die Finsternis war über der Fläche der Tiefe. Ich vermute, sie war noch nicht in der Tiefe, aber über der Fläche der Tiefe war die Finsternis. Und der Geist Gottes schwebte oder vibrierte über den Wassern. Aber dann kam die Übertretung Adams, der Fall Adams, die Sünde Adams. Und dann wurde endgültig auch die Tiefe verfinstert und zu einem Gefängnis. Aber da gibt es noch eine zweite Bedeutung von dem Wort Ziklag und dem Grundwort Zucken, das steht nicht bei Heinz Schumacher. Und das bedeutet Bedrängnis, Bedrückung, Angst. Und das ist genau die Situation nach dem Sündenfall. Jetzt kommt auf die alte Erde und in die Tiefe Angst und Bedrängnis. Und mit dem leben wir heute noch. Angst und Bedrängnis. Und wie heißt es dann in Jeremia 9, Vers 1? Da heißt es Jesaja 9, Vers 1. Doch nicht bleibt Finsternis dem Lande der Bedrängnis. Und darauf warten wir alle, dass es so kommen wird. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wie komme ich darauf, das bis in die Tiefe hineinzuschauen? Da habe ich den Zahlwert von Ziklag untersucht. Das springt einem oder ist mir einfach in den Augen gesprungen. Und ich lese zu meinem Erstaunen die Zahl 223, die 49. Grundzahl nach der biblischen Zählung. 223 ist aber der Zahlwert für Hades, Totenreich. Und 223 ist die Grundzahl für Tod Mabet. Das ist 446 im Hebräischen. Das ist zweimal 223. Und da wusste ich, was einst zum Leben gegeben wurde, das wurde durch den Sündenfall zum Todeswesen und zum Todesort. 49, 223, 49, die Primzahl, das ist eine Schöpfungszahl, 7 mal 7, das ist unsere Schattenwelt, das ist 49. Und nach dem Sündenfall wurde sie negativ geladen. Nicht auch die Schöpfung hätte noch einen weiteren Schritt gebraucht, zurück in Geist-Leiblichkeit, da wäre dann die 50, darauf zieht ja alles hin, auf die 50. Aber so strebt jetzt, nachdem jetzt auch diese Zahl negativ wurde, alles zur 50, zur Erlösung, zum Jubel. Und deshalb ist auch die Geistausgießung am 50. Tag gewesen. Und alles wartet 49 Tage sozusagen, Bild gesprochen, bis endlich die endgültige Erlösung kommt. Und so wartet auch die Schöpfung, dass sie frei gemacht wird zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist ein Wort aus Römer 8, Vers 21. Sie möchte sozusagen die gefallenen 49 überwinden und in die 50 in die Erlösung gehen. Als Jesus auf diese zur Erde zurückkehrte, nachdem er aus dem Paradies, das ist ja nicht das Paradies, aus dem Garten Eden, gegangen ist, er den Acker verflucht hat und Adam und Eva hinausgeworfen hat, da kehrt er wieder zurück. Wie David. Er kehrt zurück nach Ziklag. In sein Ziklag. Sein Quellenort, sein Land Israel, sein Jerusalem. Und was fand er vor? Die einzige herrliche Erde und Schöpfung ist nur noch eine Todeswelt. Und da sagt Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben, nicht mehr. Wir sind alle tot in Sünden. Und seine Begleiter waren seine Freunde in Anführungszeichen unter Gesetz. Jene Männer dort bei David. Da hoben die Leute, die Juden, Steine auf und wollten ihn steinigen. Das hat Jesus, das hat David erlebt, als seine Kameraden ihn steinigen wollten, so steht es in 1. Samuel 30. Und auch Jesus selbst weinte, wie David weinte. Er weinte über den Lazarus, über den toten Lazarus, über den Tod weinte er. Und er weinte über Jerusalem, weil es keine Buße tat. Und viele weinten und schluchzten seit Jesu, wenn sie ihre Kranken und ihre Gestorbenen zu ihm brachten. Und dann haben sie den David dort in Ziklag angegriffen. Und dann sagt man doch heute, wie konnte Gott so etwas zulassen? Ist ja auch schlimm, was alles passiert, gebe ich ja zu. Wie konnte Gott so etwas zulassen? Und heben Fäuste gegen ihn auf und würden am liebsten Steine gegen ihn werfen. Und klagen ihn an. Aber David und Jesus und auch wir stärken uns in Gott. David stärkte sich in Gott. Und Jesus später ging auf den Berg und betete mit dem Vater. Und einmal sogar musste ein Engel kommen und ihn stärken, dort in Gethsemane. Und dann lässt David ein Ephod kommen, das ist so so ein Kleidungsstück, und da haben wir dann Gott mit befragt. Und dann sagt Gott, geh hin, zieh hin, du wirst sie schlagen. Das heißt für mich so das Wort aus, wo steht das eigentlich? Psalm 16, 6, die Messschnüre sind mir gefallen aufs Lieblichste. Nicht heutzutage sagen wir noch nicht immer die Messschnüre Gottes sind mir gefallen aufs Lieblichste. Aber aufs Ziel her dürfen, aufs Ziel her gesehen, aufs Ziel hingesehen dürfen wir sagen, sie sind uns immer aufs Lieblichste gefallen. David stärkte sich in Gott, nachdem er den Mund Gottes befragt hatte. Und das dürfen wir auch tun, wenn wir vor ihm im Gebet gewesen sind und in Gemeinschaft waren. Dann dürfen wir uns stärken in Gott. Auch wenn es 2 Minuten kostet, ich sollte es vielleicht doch noch sagen. Und dann ziehen sie zu den Amalekitern und dann treffen sie einen amalekischen Jüngling. Den hat sein Herr, der grausame Amalekiter, liegen lassen, weil er krank war, haben nicht mehr brauchen können. Und als er halb verdurstet und verhungert, hat ihn David gefunden und er stärkte ihn mit Traubenkuchen, mit Wasser und noch ein paar andere Dinge. Und dann sagt er, junge Mann, zu ihm, schicke mich nicht zurück zu meinem Herrn, dem amalekitischen Herrn. Das heißt genau das Gleiche, was wir sagen, niemals zurück zu dem alten Sklaventreiber Satan, der uns in die Sklaverei der Sünde gebracht hat und bringt. Sondern wir wollen bei Jesus bleiben, auch wenn der Weg mit Jesus mitunter nicht leicht ist, wie es auch für David war. Satan ist grausam, der Böse ist grausam und die Sünde ist grausam, nicht wahr? Wir machen weiter und nun treffen sie auf Amalek. Die feiern ein Freudenfest, die Freunde dort, nicht wahr? Die müssen eine Beute gemacht haben, dort aus dem Südland und Ziklag und wo sie sonst überall waren. 1. Samuel 30, Vers 16, haben wir gelesen. Die machen ein Freudenfest. Ich lese Ihnen Jesaja 52, Vers 5. Und nun, was habe ich hier zu schaffen, spricht Jahweh, spricht Jehova, spricht der Herr. Denn mein Volk Israel ist umsonst hinweggenommen worden von den Feinden. Seine Beherrscher jauchzen. Nicht wahr? Wie die Amalekiter. Die Beherrscher Israels, wenn sie es an der unter ihre Füße gebracht haben, dann jauchzen sie, endlich haben wir dieses Volk erledigt. Seine Beherrscher jauchzen, spricht Jehova. Als 70 Jerusalem erobert war, da haben hat Titus ein riesen Fest gemacht in Rom. Haben sie auch, gibt da die Bilder, die Abbildung mit dem goldenen Leuchter und wohl auch der Weißer Bundeslade vielleicht nicht, am goldenen Leuchter. Und sie haben ein Riesenfreudenfest gemacht, nachdem sie Jerusalem erobert haben. Und so machen die Feinde immer ein Freudenfest, wenn sie Israel erobert haben. Und am Ende wird es auch in der Endzeit so sein. Also, seine Beherrscher jauchzen, spricht Jehova, und beständig den ganzen Tag wird mein Name gelästert, so ist auch heute schon. Und da wird man auch erinnert an die Tage Noahs in Matthäus 24 und die Tage Lots, was die Endzeit betrifft, in Lukas 17. Nicht wahr? Die Feinde jauchzen über die Gefangennahme Israels. Aber da steht noch ein anderes Wort in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, finden wir das. Wenn sie sagen am Ende Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Und das ist dort geschehen. Da machen die ein Freudenfest, und dann haben sie nicht gemerkt, dass der David sie besiegen wollte und konnte und besiegt hat. Und dann geht der Endkampf mit Amalek los. Er dauert 2 Tage. Vom frühen Morgen des ersten Tages bis zur Dämmerung des zweiten Tages. So, und jetzt können Sie mir folgen oder auch nicht. Ich sehe darin die 2 Hälften der Endzeit, wenn Jesus dann den Endsieg erringt und am Ende, dass der letzte Kampf zwischen Licht und Finsternis, die 7 Jahre der Endzeit. Am Ende siegt David, 2 Jahre, 2 Hälften Endzeit, vielleicht 2 Tage. Das muss ich sagen. So meine ich das. Am Ende siegt David Jesus und er siegt mit seinen Treuen, da waren ja Leute dabei, mit seinen Treuen, mit seinen Auserwählten, die er dann einmal, da werden auch welche natürlich getötet, die er dann einmal sammeln wird von allen 4 Winden des Himmels, Matthäus 24, 31. David erwirkt zunächst den Sieg mit seinen aktiven 400. Das sind jene Auserwählten aus Israel, der Endzeit, wer immer sie auch sein mögen. Vielleicht sind das die 144.000 oder sind es auch noch andere. Wir werden sehen. Und dann bleiben 200 Ermattete bei den Geräten. Ich habe das vergessen noch aufzuschreiben, aber ich sage es aus dem Gedächtnis, am Bach Besor. Da steht bei Heinz Schumacher leider mit Kalt und Kälte was. Ich weiß nicht, wo er das her hat. Levasseur, besorgt, das ist die Evangeliumsverkündigung. Die blieben dort am Evangelium stehen, am Wort Gottes. Und in der Kraft des Wortes Gottes haben sie dann auch den Kampf geführt. Und wir führen unseren Kampf in der Kraft des Evangeliums. Die sind dann über den Bach gegangen, die anderen blieben zurück am Bache Besor. Wer sind diese 200? Das hat auch der Robert Schad gesagt. Das sind die Leute, die nicht mehr aktiv am Gemeindeleben teilnehmen können, aktiv an der Front, die Kranken, die allen und die nicht können. Das sind die Beter im Hintergrund. Und das gilt auch für unsere Gemeinden. So wie die damals bei den Geräten oder beim Trost zurückblieben, aufpassten und dann sich freuten, wie die anderen wiederkamen. Und so sind auch bei uns diejenigen, die nicht mehr kommen können, das sind die Beter im Hintergrund. Und sie werden auch einmal den gleichen Lohn empfangen, wie die vorne an der Front waren. Der Evangelist bekommt einen Lohn und der Beter hinten für den Evangelisten bekommt den gleichen Lohn. So wird das einmal sein. Und jetzt muss ich noch etwas ergänzen, wenn Sie nämlich Bibel lesen, werden Sie auf etwas stoßen und sagen, das hat doch gar nicht gestimmt, was der Eberhard Weber uns erzählt hat. Warum? Jetzt gehen wir ins erste Buch Chronika, da steht in 1. Chronika 12, Vers 1 folgende, dass ständig Leute zu David überliefen. Also auch nach Ziklag sind sie gekommen. Und vor Ziklag sind sie gekommen. Und sind auch gekommen, als er von Ziklag mit Achis wegzog. Da muss man nun fragen, jetzt sind es da 400 bzw. 600 minus 200 und auf einmal ist da eine große Schar. Was machen wir mit ihm? Und hier ist noch etwas interessant. Ziklag wird hier anders geschrieben, in diesem Kapitel, zweimal steht es dort, das wird ein Jud geschrieben. Man hat jetzt den Zahlwert 233 und das ist die 52 Primzahl, 52 die Zahl des Sohnes. Jetzt ist das für mich auch ein Hinweis, dass die Stadt des Sohnes geworden ist. Die Schöpfung, Israel, Jerusalem, all das ist jetzt für den Sohn da und er wird das alles auch zurechtbringen. So. Also liefen viele, viele zu ihm über, um ihm zu helfen, um David zu helfen. Und wer sind nun diese, jetzt endzeitlich gesehen, symbolisch? Ja, da gibt es in der Endzeit Überwinder, das ist eine andere Gruppe als die Auserwählten. Offenbarung 2 und 3 von den 7 Gemeinden. Und da gibt es in Offenbarung 7, Vers 9 folgende, die große, unzählbare Schar. Das sind alle, die kamen aus der Endzeit. Das sind alle, die für und mit Jesus gekämpft haben zur Überwindung des Feindes. Und so lässt sich das erklären. Auf der einen Seite die Auserwählten, auf der anderen Seite die große Schar, die unzählbare Menge. Und dass das alles auch auf Jesus bezogen wird und werden kann, sehen wir aus dem Manasse, Mann von Amasse, der Manasse, der hieß Amasai, der brachte eine Schar zu ihm und er sagte, du bist nicht sauber. Gehörst du zu uns oder zum Saul? Dann kam der Geist Gottes über Amasai und er sagte in 1. Chroniker 12, da kam der Geist über Amasai, das Haupt der Anführer, dein sind wir David und mit dir Sohn Isais. Ja, wer ist denn der Sohn Isais? Jesus, natürlich. Friede, Friede dir und Friede deinen Helfern. Aha, all denen, die mitzogen. Das kann man auch auf uns mal belegen, übertragen. Friede uns, die mit Jesus ziehen. Die wir zum Sohn Isais gehören, nicht wahr? Auch wir dürfen diesen Segenswort für uns beanspruchen. Wir sind Helfer Jesu, eben unten jeder für seine Art. Denn dein Gott hilft dir. Allein können wir es nicht, wir brauchen Gottes Hilfe. Denn dein Gott hilft dir und den Helfern. Also da kam noch eine große Schar hinzu. Die große Schar, die sehe ich dann in den endzeitlichen Märtyrern und den Überwindern und ja, und den Märtyrern. So, das sollte ich jetzt zur Ergänzung sagen, dass da noch andere Leute dabei waren. Und die haben dann mitgewirkt, dass der Sieg errungen wurde. Und dann siegt David. Und da ist im Bilde Davids, unserem Herrn Jesus, Folgendes gelungen. Lukas 11. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Königreich Gottes zu euch hingekommen. Vers 21 in Lukas 11. Wenn der Starke bewaffnet in seinen Hof, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf welche er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Das ist ein Wort in uns zusammen und das ist gewaltig. Dann wird Jesus alles, was Satan geraubt hat, wieder zu sich nehmen und wird die Beute austeilen all denen, wo er für richtig findet, sage ich mal. Und es heißt im Text 1. Samuel 30, dass er von der Beute sandte an diese und jene und überall, wo er umherzog. Überall, wo Jesus in der Welt umherzog, kann ich jetzt auch sagen, da schickt er von der Beute. Was ist das für Beute? Was ist das für Beute? Natürlich, man kann sagen, die Schöpfung, klar. Das steht in Psalm 68, Vers 22. Ich will aus Basan zurückbringen Und in diesem Zusammenhang, gibt auch noch einen anderen, in diesem Zusammenhang bedeutet Basan die Reiche dieser Welt. Wenn er dort beim Berg Hermon steht, ist ein Berg da, Gipfelreich, Berg Basan. Er bringt aus allen Reichen des Kosmos und der Welt zurück alles, was dort gefangen war, wenn der ganze Kosmos steht in der Sünde und der Herrschaft Satans. Und dann heißt es dort, und aus allen Tiefen bringt er zurück. Also aus dem Sheol bringt er zurück. Und überall, wo Tiefe, was man mit Tiefe bezeichnen kann, überall, aus allen Gefängnissen, überall bringt Jesus alles zurück. Und dann noch dieses wunderbare Wort, das er an Kyros spricht, im Propheten Jesaja. Gott spricht zu Kyros, Jesaja 45, dass er ihm Schätze der Finsternis öffnen wird. Ja, was sind die Schätze der Finsternis? Das ist alles das, was einst herrlich war und dann durch den Sündenfall in Finsternis und Negatives umgedreht worden ist. Und das dreht Jesus zurück und macht es herrlich und beleuchtet alles durch sein Licht und bringt es zurück und verteilt es an allen Orten, wo er umherzog, im ganzen Schöpfung. Und dann wird er wieder die Quelle des Lebens sein, die verstopft worden ist. So, und jetzt gucke ich auf die Uhr. 5 Minuten noch. Das Ende Amaleks, das muss noch bedacht werden. Wenn ihr gut zugehört habt, aber das kann er nicht, ja, das ist einfach zu dem Text. Dann haben wir gelesen oder vorgelesen wurde, dass David die Amalekiter schlug vom frühen Morgen bis in die Dämmerung des nächsten Abends. Und keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, welche auf Kamele stiegen und entflohen. Es hat doch nicht alle geschnappt, der David. Pech gehabt, hä? Wohin flohen sie denn? Da muss ich sagen, vermutlich. Vermutlich flohen sie ins Gebirge Seir. Das ist das ursprüngliche Wohngebiet ihres Großvaters Esau. Nicht wahr? Oder sie flohen in das Reich der Finsternis, kann man auch sagen. Ist das nicht auch bei uns so? Wir gehören Jesus und dann wohnt doch noch die Sünde in uns. Römer 7, Vers 17 bis 25, dort Vers 20. Da ist doch in uns, wir sind in Vergebung und wir wollen auch nicht sündigen, aber da ist ein Überrest da. Da sagt Paulus, dass in uns die Sünde noch wohnt. Ich elender Mensch, wie komme ich aus diesem ganzen Schlamassel heraus? Wie aber herrsche ich über sie, nicht wahr? Wie bringe ich den Überrest der Sünde aus mir heraus? Wir waren Sklaven der Sünde, sind wir jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Denn jetzt sind wir von Herzen, hört das Wort Gehorsam gut zu, zum Wort Gehorsam, das ist jetzt wichtig. Wir sind von Herzen gehorsam geworden dem Bilde der Lehre, dem wir übergeben worden sind. Und sind jetzt Sklaven der Gerechtigkeit geworden und Sklaven Gottes, Römer 6, Vers 22. Und bringen Frucht zur Heiligkeit und das Ende davon wird das ewige Leben sein. Mit dem Gehorsam gegen das biblische Zeugnis, das Wort Gottes, dem Bild der Lehre, dem wir übergeben worden sind und gegen Gott und unseren Herrn Jesus Christus, überwinden wir die Sünde und das Böse, das noch in uns ist. Gehorsam gegen das Wort, das ist wichtig. Aber auch nach dem Endkampf in der Endzeit gibt es noch Überreste der Sünde und der Sünder. Ist noch nicht alles fertig. Satan ist zwar gebunden, aber der Tod und die finsteren Mächte, die Dämonen, sind immer noch da. Die sind nicht alle weg. Auf seinem heiligen Berge zwar gibt es kein Unrecht. Das steht irgendwo in Zephania. Aber doch und muss er jeden Morgen werde ich vertilgen alle Gesetzlosen des Landes, um aus der Stadt Jehovas auszurotten, alle die Frevel tun. Psalm 101, Vers 8. Aha, da gibt es auch im Tausendjährigen noch reich noch Leute tun Frevel. Und jeden Morgen putzt Jesus die Sache aus. Also ist noch Finsternis da, der Überrest der Sünde. Zephania 3,5. Jahwe ist gerecht in, gerecht in ihrer Mitte in Jerusalem. Morgen für morgen stellt er sein Recht ans Licht, ohne zu fehlen. Kein Fehlerplatz. Das ist Jesus. Also, und nun heißt es in 1. Chroniker 4, Vers 43. Und es war zur Zeit Hiskias. Da zogen von den Söhnen Simeons 500 Männer zum Gebirge Seir hin. Und sie schlugen den Überrest, die Entronnenen von Amalek, und haben das selbst gewohnt bis auf diesen Tag. Und von diesen Entronnenen Amaleks und Überrest haben wir in 1. Samuel 30 gelesen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass dieser Überrest von Amalek jene Männer waren, denen sie 100, die damals weggeflohen sind auf Kamelen. Und wenn es nicht so war, dann ist ein Überrest da und der Überrest des Bösen muss auch vertilgt werden. Aber Simeon heißt auf Deutsch Hörer, Hörender und auch Erhörung oder Gehorsamer damit. Wer auf Gott und sein Wort hört und war gehorsam, der überwindet das Böse und den Bösen und die Sünde. Jesus war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und so hat er das Kreuz, hat er am Kreuz Tod und Satan besiegt und die Sünde hinausgetragen. Und wir nehmen heute, Gott gebe es, jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen, 2. Korinther 10, Vers 5. Und, auch eine Verheißung, wenn wir gehorsam sind, wenn unser Gehorsam erfüllt sein wird, dann beginnt die Zeit, wo jeder ungehorsam gerecht werden wird, 2. Korinther 10, Vers 6. Das sind wunderbare und herrliche Verheißungen und Aussichten. Jetzt habe ich mir die Frage noch gestellt, ich bin fast am Ende. Wer werden in Zukunft jene 500 Simeoniter sein? Denn die müssen ja, die Symbolik ist da, da muss irgendwann mal auch was real Existierendes da sein. 500 waren es. 5 ist die Zahl der Gnade und 100 ist eine Zahl der Vollständigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass die 500 jene Chassidim, jene Gnadenträger, jene Frommen des alten Bundes sind. Und sie werden mitwirken, vielleicht ist das so, mitwirken an Überwindung der Überreste des Bösen und der Sünde im tausendjährigen Reich und danach und in den kommenden Zeiten. Und jetzt bleibt nur noch einer übrig, und das ist Agag. Und der wird im Buche Esther dann gerichtet, der König von Persien lässt ihn richten. Und dann ist die ganze Amalek-Geschichte im Alten Testament zu Ende. Noch einmal, das ist mein letztes Blatt. Der Sohn Gottes, das ist Jesus, wird alles zurückbringen, was der Feind geraubt hat, entsprechend dem Bilde und dem Modell Davids. David rettete alles. Es fehlte ihnen nichts. Alles brachte David zurück. Zwar wird unsere alte Erde nicht mehr gänzlich in den Zustand vor dem Fall Adams und Satans zurückverwandelt werden. Dafür gibt es dann eine neue Erde und einen neuen Himmel, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und wir sind schon heute Teil dieses neuen Bundes, den Jesus geschaffen hat und wollen in der weisen Art des neuen Bundes leben und so unseren Herrn Jesus herbeisehnen und erwarten. Der Herr segne Sie. Wir beten. Herr Jesus, habe Dank, dass du der Sieger von Golgatha bist. Dass wir dir gehören dürfen. Dass wir im Feindesland sind und doch dem Sieger gehören dürfen. Wir erleben es schmerzlich jeden Tag, was die Sünde angerichtet hat, woanders und bei uns und was noch an Resten da ist. Aber wir müssen darüber nicht traurig sein, sondern uns freuen, dass der Sieg durch dich errungen worden ist. Im Leben herrschen durch den einen, so steht es im Römerbrief geschrieben. Und da gib uns Gnade, dass wir das leben können, wenn wir dich erlebt und dich in uns aufgenommen haben, dass du in uns lebst, dann du das tust für uns. Und wir dann deinen Gehorsam leben können. Er ist ein lebenslanger Prozess. Aber einmal werden wir vor dir stehen, geheiligt und gereinigt, und ohne Runzeln werden von dir dem Vater vorgestellt. Was wird das sein? Was wird das für eine Herrlichkeit sein? Was wird das für eine Freude sein? Und dann hast du uns gemacht, jeden Einzelnen, so wie du gewollt hast. Zwar durch den Sündenfall und Fall Satans die Sünde verunstaltet, nie krank konzipiert, aber krank geworden und krank gemacht worden. Aber doch wirst auch du das alles zurück verwandeln in Geistleiblichkeit und in Herrlichkeit. Und du hast uns gekannt, noch bevor wir im Mutterleib gebildet wurden, wie du einst dem Jeremia sagtest. Längst erkannt. Und so hast du jedes Einzelne und jeden Einzelnen von uns schon gekannt, bevor er geboren wurde und gezeugt wurde. So wollen wir dankbar unser Leben aus deiner Hand nehmen. Manches Mal meint man es nicht, dass du da bist. Und doch bist du da und führst uns und bringst uns zum Ziel. Lass uns nicht müde werden auf dem Weg. Halte uns fest. Stärke uns, wie David, der stärkte sich im Herrn, stärke uns. Lass uns immer wieder stärken an der Gemeinschaft, an deinem Wort. Und dann nimm alles weg, wie jener Bruder geschrieben hat, was noch quält. Und gib das, was noch fehlt. Und so lass uns freudig dem Ziel entgegengehen. Gepriesen sei dein heiliger Name, Vater, im Namen Jesu. Amen.
Ja, lieber Bruder Eberhard Weber, wir danken Ihnen ganz herzlich für den Dienst, dass auch aus der Stelle, aus der Begebenheit hier, dass Jesus groß gemacht wurde, dass ihm die Ehre gegeben wurde, die ihm gebührt und dass er als Sieger auch verkündigt wurde. Ja, liebe Geschwister, ich wünsche uns, dass wir das Gehörte einfach jetzt im Herzen weiter bewegen und dass es uns einfach beschäftigt und dass das Wort Gottes, was wir heute aufgenommen haben, dass es uns als Nahrung dient, auch für die kommende Woche, dass es uns auch zum Segen wird und dass wir auch durch das eigene Lesen in der Bibel einfach immer wieder neu auf den Christus, auf den Sieger auch hingewiesen werden. Und damit dem Herrn befohlen, wir wünschen Ihnen, lieber Bruder Eberhard Weber, eine gesegnete Fahrt wieder zurück. Nehmen Sie viele Grüße mit, vielen Dank. Und dann uns allen eine gesegnete Woche und auf Wiedersehen.